Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute einen Abschnitt aus dem ersten Timotheusbrief. Und zwar ist die Predigt 1. Timotheus Kapitel 1, die Verse 12 bis 14. Aber ich lese um des Zusammenhangs willen ab Vers 3. 1. Timotheus Kapitel 1 ab Vers 3 und wir lesen dann bis Vers 14. Wir hören das Wort Gottes. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Und zwar Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Jetzt der Abschnitt für die Predigt. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit oder Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Der Apostel Paulus, er dankt in diesem Abschnitt. Richtiger, Paulus schreibt hier über sein Gebet. Und dieses Gebet, es ist ein Dankgebet. Wir erhalten hier einen Einblick, wie Paulus betet und wofür er betet. Und dieses Gebet, es ist ein einziger Dank. Es ist ein einziger Ruhm. Es ist ein Dank an seinen Herrn Jesus Christus. Wie kommt Paulus dazu, seinem Herrn zu danken? Nun, wenn wir einmal die Verse vorher zur Kenntnis nehmen, also den ersten Timotheusbrief von Anfang an lesen, dann wird deutlich, dass Paulus hier an den jungen Pastor der Gemeinde in Ephesus, an Timotheus schreibt. Und dabei weist er darauf hin, dass wahrhaftiger Dienst in der Gemeinde des lebendigen Gottes nicht darin besteht, die Leute irgendwie und mit irgendetwas auch nur vollzutexten, sondern der Dienst in der Gemeinde, er ist zielorientiert. Er richtet sich aus an der Wahrheit und das Ziel dieses Dienstes ist, Kapitel 1, Vers 5 ist Liebe. Aber nicht irgendeine romantische Liebe, sondern es ist Liebe aus einem reinen Herzen. Es ist Liebe aus einem guten Gewissen und es ist Liebe aus einem ungeheuchelten Glauben. Da ist nichts Verlogenes dabei, da ist Reinheit, da ist Klarheit. Aber es ist Liebe. Und diese Botschaft, wir haben sie alle zu hören, denn wir vergessen sie immer wieder. Ich zum Beispiel auch am vergangenen Sonntag. Aber damit nicht genug. Paulus weist Timotheus darauf hin, dass ein Verkündiger des Wortes Gottes auch nicht einfach jemand ist, der bestimmte Dinge weiß. Ein Verkündiger des Wortes Gottes ist auch nicht einfach jemand, der sich um seine Leute bemüht, sondern ein Verkündiger des Evangeliums ist jemand, der mit einem einzigen Verlangen auf die Kanzel geht, nämlich dass die Gemeinde die Wahrheit des Evangeliums hört, dass die Menschen von der Wahrheit des Evangeliums erfasst werden, sodass es dadurch zu einer Veränderung in ihrem Leben kommt. Mit anderen Worten, darum geht es Paulus hier, irgendwelche frommen Spekulationen, die kannst du auch woanders hören. Das können dir andere Religionen, das können dir auch andere Philosophien oder irgendwelche esoterischen Weltanschauungen auch bieten. Oder vielleicht auch irgendwelche Geheimgesellschaften. Aber damit es zu einer Änderung in deinem Leben kommt, zu einer wahrhaftigen Änderung, und zwar aus reinem Herzen, gutem Gewissen, ungeheucheltem Glauben, dazu eben bedarf es der Verkündigung und des Zuhörens auf das Evangelium. Und dazu ist es erforderlich, dass wir den erkennen, der uns geliebt hat, der uns so sehr geliebt hat, dass er für uns ans Kreuz ging und dort sein Blut für uns vergossen hat. Als der Apostel diesen Brief schrieb, da war Timotheus Pastor in Ephesus. Und dort stand er in Auseinandersetzung mit Leuten, die die Gemeinde in Unruhe versetzten. Diese Leute, sie traten sehr geschickt auf. Sie schienen auch sehr fromm zu sein, geistlich zu sein. Sie traten auch sehr seriös auf. Sie traten auf mit dem Anspruch, weiser zu sein, dann auch höhere Erkenntnisse zu haben. Und sie schienen sich sogar sehr gut im Alten Testament, im Gesetz auszukennen. Aber das Ergebnis dieser Lehren, die diese Leute brachten in die Gemeinden hinein, das war Spaltungen, das waren Abtrennungen von der Gemeinde. Und vor allem, es wurde intrigiert. Es herrschte also gerade keine Liebe. Und angesichts dieses falschen Wirkens in der Gemeinde führte der Apostel seinem Kind, wie er hier den Timotheus nennt, seinen Mitarbeiter, dem Leiter der Gemeinde in Ephesus, den wahren Dienst des Evangeliums vor Augen. Und da stellt Paulus in den darauffolgenden Versen, also hier in den Versen 6 bis 11, klar, dass das Gesetz Gottes in der Gemeinde nicht abgeschafft ist. Aber eben das heißt nicht, und das war der Irrtum dieser falschen Pseudo-Gesetzeslehrer, die da lehrten, dass das Gesetz dazu da ist, um irgendwelchen Spekulationen nachzugehen. Nein, schreibt Paulus, das Gesetz hat einen einzigen Sinn, dass du kapierst, dass du begreifst, wer du vor Gott bist, dass es dich von Sünde überführt. Es ist, wie Paulus hier sagt, bestimmt für Gesetzlose und für Zügellose, die bindungslos leben, vielleicht nach außen fromm, aber innen sieht es ganz, ganz anders aus. Diese Gesetzeslehrer, die dort in Ephesus ihr Unwesen treiben, sie waren der Überzeugung, sogar dass das Gesetz, das Äußerliche, in der Lage sei, die Wirkungen der Heilsbotschaft von Christus in uns hervorzurufen. Genau damit, aber so schreibt Paulus, verachten sie das Rettungswerk Christi auf Golgatha. Mit anderen Worten, der Apostel, er besteht durch den Heiligen Geist darauf, dass das Thema des Gesetzes kein Eigengewicht bekommt, auch nicht in der Gemeinde. Vielmehr darf es nur in Bezug auf das Heilswerk Gottes in seinem Sohn Jesus Christus auf Golgatha verstanden werden. Und was das heißt, das wird uns hier in dem verlesenen Abschnitt, in 1. Timotheus 1, 12 bis 14 aufgeschlüsselt. Der Apostel veranschaulicht diese Thematik hier anhand seines eigenen Lebens. Und wenn Paulus über das eigene Leben zu sprechen kommt, wenn er über das eigene Leben predigt, dann ist das einem Paulus nur möglich, wenn er von sich selbst wegschaut. Ist das nicht paradox? Nein. Es ist Paulus nur möglich, wenn er über sein Leben spricht, indem er Gott dankt. Indem er Gott dankt dafür, was dieser Gott daraus gemacht hat. Paulus schreibt hier also, Timotheus, ich erinnere dich nun erst einmal an mein eigenes Leben. Aber weißt du, wenn ich über mein eigenes Leben spreche, dann eben gerade nicht, um mich, um meine Frömmigkeit in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um mich hinzustellen als ein Vorbild für das, was das Evangelium der Gnade Gottes im Leben eines Sünders vollbracht hat und immer noch vollbringt. Timotheus, du weißt, ich war eifrig im Gesetz. Ja, ich übertraf in der Frage des Haltens des Gesetzes alle meine Altersgenossen. Aber genau diese Überzeugung brachte mich dorthin, wo jetzt diese Leute sind, mit denen du es in Ephesus zu tun hast. Sie versetzten die Gemeinde des lebendigen Gottes in große Unruhe. Ich, so schreibt Paulus, ich verfolgte sie sogar. Und du weißt, Timotheus, dieses tat ich nicht aus Boshaftigkeit. Ich tat das, weil ich meinte, Gott auf diese Weise einen Dienst erweisen zu können. Weil ich meinte, die Gemeinde zu verfolgen, genau das würde dem Willen Gottes entsprechen. Aber dann gab es da in dem Leben dieses Saulus von Tarsus einen Einschnitt, eine Zäsur. Und seitdem diesem Paulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus der lebendige Christus in den Weg getreten war, da hatte sich bei ihm alles gewendet. Damals vor den Toren von Damaskus hatte er eines verstanden. Er hatte verstanden, ich bin durch und durch ein Sünder. Ein furchtbarer Sünder, der nur und einzig und allein von der Gnade Gottes abhängt und von dieser Gnade lebt. Das hatte dieser Pharisäer, der Theologie studiert hatte, zu den Füßen Gamaliels bis dahin nicht erkannt. Paulus hatte viel im Gesetz gelesen, er hatte es studiert. Aber zu der Erkenntnis, dass Gott das Gesetz gegeben hatte, damit er daran lernt, wer er ist, dazu war er in seinem ganzen Gesetzesstudium bei Gamaliel nicht gelangt. Und das begriff dieser Saulus erst, nachdem der Sohn Gottes ihn angerufen hatte, ihn zu Boden geworfen hatte und ihm die Frage dann gestellt hatte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und dieser, der ihm diese Frage stellte, Jesus Christus, er verdammte und er richtete diesen Pharisäer, diesen Saulus von Tarsus nicht. Stattdessen durfte dieser Mann die Barmherzigkeit Gottes in Christus erfassen. Er durfte erkennen: Mein ganzes bisheriges Leben im scheinbaren Dienst für Gott war ein frommes Theater. Wenn also Paulus in unserem Abschnitt aus seinem Leben berichtet, dann macht er das nicht mit der Absicht, dem Timotheus den Gegensatz zwischen den falschen Lehrern, die die Christen in Ephesus in Unruhe versetzten, und dem wahren Dienst am Evangelium bei sich selbst vor Augen zu führen. Nein, Paulus dankt Gott. Blick auf Gott. Vers 12, ich danke Gott. Und als ein diesem lebendigen Gott Dankender läuft dann sein Leben und läuft dann sein Dienst vor seinem inneren Auge ab. Und wenn ich danke, ihr Lieben, wenn ich wirklich danke, dann schaue ich nicht mehr auf mich selbst und auch nicht um meine Ecke herum. Dann schaue ich nicht mehr auf mich, dann schaue ich einzig und allein auf Gott. Und wir wollen heute Morgen auf drei Dinge achten. Erstens zeigt uns der Apostel das Wesen des Dienstes am Evangelium. Er zeigt uns die Natur, den Kern des Evangeliums. Zweitens weist der Apostel hin auf die Kraftlosigkeit, ja, die geradezu entgegengesetzte Wirkung des Dienstes des Gesetzes. Und zwar entgegengesetzt im Blick auf die Frage des Heils, also im Blick auf das Hervorbringen der Gerechtigkeit. Und drittens werden wir auf die Kraft, ja auf die Übermacht des Heils in Christus gewiesen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Erstens wollen wir achten auf das Wesen des Dienstes am Evangelium. Zweitens die Ohnmacht des Dienstes des Gesetzes. Und drittens die Übermacht des Heils in Christus. Zunächst das Wesen des Dienstes am Evangelium. Vers 12. Ich lese noch mal diesen Vers. Darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet hat. Meine Brüder und meine Schwestern, ein wahrer Diener am Evangelium, er ist dankbar. Er ist dankbar für das unverdiente Vorrecht, Christus und seinem Volk, das heißt seiner Gemeinde, zu dienen. Er ist dankbar dafür, das Evangelium anderen Menschen sagen zu dürfen. Wenn Paulus sich darauf besinnt, dass er nicht nur gerettet ist, dass er nicht nur Christus und damit sein Heil erfasst hat, sondern dass er auch berufen ist, Christus zu dienen, Verkündiger des Evangeliums zu sein, dann ist er erstaunt und kann Jesus Christus nur noch danken und ausrufen: Was für ein Herr, was für ein Retter, dass er mich gerettet hat. Ganz sicher dachte der Apostel dabei an das Geschehen vor den Toren von Damaskus. Saul von Tarsus, das war der Mann, der in den ersten 3, 4 oder 5 Jahren der Existenz der Gemeinde nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten wie kein anderer die Gemeinde des lebendigen Gottes verfolgte, verwüstete und zerstörte. Der Name Saul von Tarsus, der war in diesen Jahren in den Ohren der Christen ein Schrecken, zumal er das, was er anpackte, gründlich anpackte. Nicht zum ersten Mal lesen wir von diesem Saulus von Tarsus bei der Steinigung des Stephanus. Wir lesen von ihm in Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 58. Und dort heißt es, die falschen Zeugen, also diejenigen, die in dem Gerichtsprozess vor dem jüdischen Gerichtshof, dem Sanhedrin, gegen Stephanus ihre verdrehten, ihre verlogenen Anklagen vorbrachten, diese sogenannten Zeugen, sie legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Was heißt das? Das heißt nichts anderes, als dass sie diesen Saul als den anerkannten, der diese Steinigung offiziell beaufsichtigte, der sie sozusagen vor dem Gesetz verantwortete. Saulus von Tarsus, der hatte sich bereits also auf der Karriereleiter der Christenverfolger einen Namen gemacht. Und wenn der jüdische Gerichtshof zu jener Zeit die Frage gestellt hätte, auf wen können wir uns denn jetzt beim Verfolgen der Christen verlassen, dann wäre der Name Saul von Tarsus ganz oben erschienen. Und nicht nur in Jerusalem, sondern auch in den umliegenden Gegenden, also in Judäa und wohl auch in Samaria, setzte dieser Saulus von Tarsus alles daran, den Glauben an Jesus auszulöschen. Und damit nicht genug. Und sollten auch noch die Christen in Damaskus ausgetilgt werden. Wir lasen es vor in der Apostelgeschichte 9. Dieses Kapitel beginnt mit dem Satz, Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester und er erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er dort Anhänger von Jesus Christus finden würde. Also Leute, die an Jesus Christus glaubten, egal ob Männer oder Frauen, er sie dann gebunden, gefesselt nach Jerusalem führen würde. Es war sein schnaubendes Verlangen, diesen Glauben auszulöschen, zu vernichten. Denn das, was diese Christen glaubten, ihr Lieben, das war diesem Saulus von Tarsus absolut klar. Das war im Kern die Verneinung des Judaismus. Das war im Kern die Verneinung der jüdischen Religion. Das war im Kern die Verneinung jedes Vertrauens auf dich selbst. Und der Glaube an das Heil einzig und allein in Christus außerhalb von mir. Der Glaube an die Vergebung meiner Schuld einzig und allein durch das Werk Christi. Das ist das Nein zu jedem Glauben durch eigenes Vermögen vor Gott gerecht dastehen zu wollen. Und dann trat diesem Zerstörer der christlichen Gemeinden der auferstandene Herr entgegen und er stellte ihm die eine Frage. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und auf diese Frage gibt Paulus ja bezeichnenderweise keine Antwort, nicht? Sondern seine Reaktion ist eine Gegenfrage. Herr, wer bist du? Herr, wer bist du? Und seit diesem Augenblick war dieses genau die Frage, die den Paulus sein Leben lang bestimmte. Herr, wer bist du? Herr, ich will dich erkennen. Herr, ich will wissen, wer du bist. Christus erkennen, darum ging es ihm. Der Sohn Gottes, er berief diesen Paulus zum Dienst am Evangelium. Und dass der Herr genau dieses tat, ausgerechnet ihn, diesen Verderber der Christen in seinen Dienst zu berufen, das erstaunte den Paulus. Soll ich sagen, das raubt die Fassung? Das war zu viel für ihn. Timotheus, du weißt das doch, aus welchem Sumpf ich komme. Aus welch einer frommen Verlogenheit. Und Dienst am Evangelium, das kann nur bedeuten, in Dankbarkeit, in wirklicher Dankbarkeit, auf die Knie vor diesem Herrn zu fallen und auszurufen: Ich danke dir, Christus Jesus, mein Herr, dass du mir Kraft verliehen hast, dass du mich in den Dienst eingesetzt hast. Herr, du hast mich nicht nur aus der Finsternis meiner Selbstgerechtigkeit in das Licht deines Heils gerufen. Herr, du hast mich nicht nur vom Unglauben zum Glauben, zum Vertrauen an dich gerufen, sondern du hast mich, der ich ein von Hass erfüllter, wutschnaubender Feind deiner Gemeinde war, in deinen Dienst für deine Gemeinde gestellt. Herr, das ist unbegreiflich. Daran erinnert Paulus den Timotheus hier. Timotheus, daran kannst du die Natur, das Wesen des Dienstes am Evangelium erkennen. Wenn wir jetzt mal genau diesen Vers uns anschauen, dann weist der Apostel hierhin auf vier Aspekte dieses Dienstes. Der erste Aspekt ist, dieser Dienst führt in die Dankbarkeit. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn. Meine Brüder und meine Schwestern, es ist üblich, wenn wir im Dienst des Herrn stehen, wo auch immer, dass wir klagen. Dass wir klagen über die Schwierigkeiten in unserem Dienst, über den Stress, vielleicht auch über den Ärger, vielleicht auch über die Erfolglosigkeit. Da wurde einmal ein namhafter Theologieprofessor ziemlich am Ende seines Lebens von einem jungen Journalisten in einem Interview gefragt: Herr Professor, wenn Sie nicht Theologe geworden wären, was wären Sie denn dann gerne geworden? Die typische Journalistenfrage, nicht was wäre, wenn? Vermutlich erwartete der junge Journalist als Antwort: Naja, dann wäre ich vielleicht Philosoph geworden oder Historiker oder so etwas. Aber dieser Theologe, er überlegte einen Augenblick und sagte: Dann wäre ich ganz gerne Verkehrspolizist geworden, Schutzmann. Diese unerwartete Antwort verwirrte diesen Journalisten offensichtlich. Herr Professor, wieso das denn? Er sagte: Ja, schauen Sie doch einmal zu einem Verkehrspolizisten. Der steht mitten auf der Kreuzung und der braucht nur einmal die Hand zu heben oder so zu machen. Und alle richten sich danach. Aber wenn ich auf die Kanzel gehe und wenn ich dort die größte und die herrlichste Wahrheit der Welt verkündige, einmal ehrlich, ob das die Leute interessiert, wo sie dann mit ihren Gedanken sind? Ob sie diese Botschaft nicht doch eigentlich kalt lässt? Einmal ehrlich, wem, der das Evangelium verkündet, sind solche Gedanken fremd? Klagen über die Schwierigkeiten, über die Fruchtlosigkeit des Dienstes. Und dabei machen wir uns klar, weitaus die meisten von uns, die hier in Deutschland das Evangelium verkünden, haben längst nicht das erfahren, was ein Paulus in seinem Dienst für das Evangelium an Verfolgungen, an Enttäuschungen, an Leiden, an Kämpfen erfuhr. Er wurde gejagt, geschlagen, gesteinigt, stand auf der Fahndungsliste jüdischer, aber auch verschiedener römischer Stadtbehörden ganz oben. Wir erleben hier so etwas noch nicht. Eher erfahrenes Geschwister in sogenannten islamischen Ländern oder auch in Nordkorea. Was tut Paulus, wenn er sein Leben und seinen Dienst betrachtet, wenn der so an ihm vorüberzieht? Es ist nur eins, er kann Gott danken. Er preist Gott: Herr, ich danke dir. Ich kann es eigentlich gar nicht fassen, dass ich in deinem Dienst stehen soll. Es ist ein Vorrecht in dieser Welt, Gott zu dienen. Vergessen wir das niemals. Und dann ein zweiter Aspekt, auf den Paulus im Blick auf das Wesen des Dienstes am Evangelium hier in diesem einen Vers hinweist. Es ist ein Dienst, der von Gott und seiner Kraft abhängig ist. Der Apostel schreibt hier: Ich danke Jesus Christus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat. Paulus weiß, dass sein Dienst nicht davon abhängig ist, wie charmant er bei den Menschen rüberkommt, wie nett er ist. Nicht, dass das unwichtig ist, aber davon ist sein Dienst nicht abhängig. Paulus weiß, dass sein Dienst nicht davon abhängig ist, wie viel er weiß. Paulus wusste eine Menge, aber davon war sein Dienst nicht abhängig. Was in seinem Dienst gewissermaßen der Kern war, das ist die Kraft, die er vom Herrn verliehen bekommen hat. An anderer Stelle schreibt Paulus einmal: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Denn die Kraft des Herrn kommt in meiner Schwachheit zum Ziel. Die Kraft des Herrn kommt in meiner Schwachheit zum Ziel. 2. Korinther 12, Vers 10. Es ist gut, dass wir immer wieder auf diese Wahrheit gestoßen werden. Der letzte, der alles bestimmende Faktor für unseren Dienst am Evangelium, das sind nicht unsere vermeintlichen Kapazitäten, sondern das ist das, was der Herr tut. Und bitte vergessen wir das auch nicht, wenn wir das nächste Mal eine Anzeige lesen oder jemanden sagen hören, dass dieses oder jenes evangelistische Programm der Schlüssel zum erfolgreichen Dienst ist. Oder wenn wir diese oder jene Methodik lesen, mit der, wenn man sie nur beachten würde, dann würde alles in der Gemeinde prima, super, gut laufen. Falls wir so etwas glauben sollten, dann ist damit nur deutlich, dass wir das nicht verstanden haben, was wir hier in 1. Korinther 1, Vers 12 lesen. Oder dass wir dieses Wort wieder einmal vergessen haben. Paulus weiß es. Der Dienst am Evangelium, er hängt allein von der Stärke, von der Kraft des Herrn ab. Warum eigentlich? Warum hängt die Verkündigung des Evangeliums von der Stärke des Herrn ab? Ich will die Antwort einmal so formulieren: Weil das Evangelium von einem Wortverkündiger, von jedem, der das Evangelium verkündet, verlangt, etwas zu tun, das kein Mensch tun kann. Der Dienst am Evangelium ist ja nichts anderes, als dass wir Menschen predigen, die tot sind in Sünde, und dass wir zu Toten sagen: Komm zu Christus, glaube dem Evangelium. Im Alten Testament macht Gott das einmal einem Propheten klar in einer Vision. Das ist der Prophet Hesekiel. Ich denke an einen Abschnitt, den wir vermutlich alle kennen, Hesekiel 37, 1 bis 14. In diesem Abschnitt nimmt Gott den Propheten Hesekiel gleichsam beiseite. Er führt ihn in ein Tal, Denn ein Tal, und das sieht er in einer Vision, dieses Tal ist völlig mit Knochen übersät. Bis zum Horizont steht er. Dann stellt er dem Hesekiel eine Frage. Hesekiel, verrat mir doch mal, sag mir doch einmal, können diese ausgedörrten Knochen leben? Und Hesekiel gibt nicht die Antwort und sagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, na klar oder richtig oder so. Vielmehr sagt er etwas anderes. Er sagt, Herr, du weißt es. Hesekiel 37, Vers 3. Herr, du weißt es. Und dann gibt Gott dem Hesekiel den Auftrag, predige diesen toten Knochen. Wir würden reagieren und sagen, Blödsinn. Das ist doch sinnlos. Das ist doch Quatsch. Aber Hesekiel fängt an. Er predigt. Und was geschieht? Es geschieht, dass der Geist Gottes wirkt. Und er bringt diese Knochen zusammen. Und diese Knochen, sie vereinigen sich. Die Skelette, sie werden mit Fleisch überzogen und schließlich kommt Atem oder Odem, das heißt Geist in sie und sie leben auf. Und diese Vision, sie zeigt dem Propheten, dass Worte, dass menschliche Worte nichts vermögen, wenn Gottes Geist nicht wirkt, wenn Gott nicht Kraft verleiht, wie es Paulus hier schreibt. Und bitte vergessen wir das nie, wo auch immer wir im Dienst, im Reich Gottes stehen, vergessen wir das nie. Und der dritte Aspekt, der uns hier in diesem Vers 12 gesagt wird, der Dienst am Evangelium ist ein unverdienter Dienst. Paulus fährt hier weiter fort in Vers 12, indem er sagt, ich danke dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet hat. Diese Aussage kann leicht missverstanden werden. Ich weiß, sie könnte so missverstanden werden, als ob der Herr auf Paulus herabgeblickt hätte und dann feststellt, da ist endlich mal ein Mann, nicht nur der hochqualifiziert ist, sondern der auch zuverlässig ist. Den kann ich für meinen Dienst gut gebrauchen. Ist das gemeint? Und Paulus hier schreibt, dass er mich treu erachtet hat, dass er den in den Dienst stellte. Sagt Paulus hier, Gott habe auf Paulus herabgeblickt und gesagt, da ist ein fähiger Mann, endlich mal einer. Ich denke, den nehme ich und dann berufe ich ihn auch in meinen Dienst. Seht, gegen eine solche Auslegung steht zunächst einmal das, was Paulus gleich im nächsten Vers schreibt. Da schreibt er nämlich, ich war alles andere, nur kein Treuer. Ich war ein Lästerer. Ich war ein Verfolger. Ich war ein Frevler. Also gerade nicht der perfekte Kandidat für die Verkündigung des Evangeliums, oder? Dort schreibt er nicht, ich war zuverlässig, sondern ich war ein Gewalttäter. Und hier in Vers 1, Vers 12 schreibt Paulus, Kapitel 1, Vers 12 schreibt Paulus auch nicht, ich danke Jesus Christus, dass er mich nicht ignorierte, dass er mich nicht übersah, sondern festgestellt hat, was für ein treuer Mensch ich da doch bin. Paulus sagt hier etwas völlig anderes. Ich bin so überrascht, sagt er, ich bin so überrascht, dass Gott mich auf mich herabblickte, um mich treu, um mich zuverlässig zu erachten. Dass er so einen wie mich in den Dienst stellte, um für sein Volk zu sorgen, um für seine Gemeinde Dienst zu tun. Es ist nicht nachvollziehbar. So sagt Paulus, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit nicht nur mich gerettet hat, sondern dass er mich in den Dienst stellte, in den Dienst an Menschen, die ich einst meinte, verfolgen zu müssen. Stellen wir uns doch einmal vor, die Situation, unter den Christen in den Gemeinden, wie sie damals war. Hast du schon gehört? Der Saul von Tarsus, ja genau dieser Christenverfolger, der ist bekehrt worden. Barnabas hat uns das berichtet. Die erste Reaktion war ganz sicher bei vielem, kann gar nicht sein, auf gar keinen Fall. Der doch bestimmt nicht. Da hast du dich bestimmt verhört. Saul von Tarsus, das ist doch der Feind der Christen schlechthin. Eine Frau sagt vielleicht, der ist verantwortlich für den Mord an meinem Ehemann. Ein anderer ruft aus, auf diesen Mann ist es zurückzuführen, dass mein Vater fliehen musste. Eine Mutter, dieser Mann hat es veranlasst, dass mein Sohn seine Arbeit verloren hat und seine Familie nicht mehr versorgen kann. Eine Frau, dieser Mann hat uns diskriminiert, er hat uns verfolgt. Ein Pastor, dieser Mann ist verantwortlich, dass zahllose Versammlungsstätten der Christen zerstört wurden. Dass Häuser, in denen wir uns getroffen haben, verwüstet wurden und bis auf die Grundmauern kaputt gemacht wurden. Was soll man dazu sagen? Die Antwort des Paulus darauf wäre vermutlich, ja, das war ich. Und ich verstehe eure Reaktion. Ich kapiere, dass ihr mit mir nichts zu tun haben wollt. Und wenn ihr sagt, so einen kann Gott nicht in seinen Dienst berufen, genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Es ist nicht zu fassen, dass Gott ausgerechnet mich zu einem Diener am Evangelium für seine Gemeinde berufen hat. Aber Gott hat mich gerade mich treu gemacht. Und dieses Treuerachten, das ist, das müssen wir verstehen, ein schöpferisches Erachten. Gott hat mein Leben umgekrempelt. Gott hat mich, so sagt Paulus, zu einem solchen Mann gemacht, der in seinem Dienst treu ist. Und dann ein vierter Aspekt, auf den Paulus hier in diesem Vers 12 hinweist. Die Verkündigung des Evangeliums ist immer Dienst. Dass Christus den in den Dienst stellte. Und es hätte durchaus sagen können, Gott hat mir eine hervorragende Position gegeben. Er hat mich mit einem außergewöhnlichen Status betraut. Ich bin ja Apostel. Gott hat mir eine gewaltige Autorität gegeben in der Gemeinde Jesu Christi. Das wäre alles richtig gewesen. Aber das hätte den Timotheus für seinen Dienst in Ephesus nichts gebracht, denn Timotheus war kein Apostel. Und so stellt Paulus sich hier ganz bewusst an die Seite von Timotheus und weist darauf hin. Timotheus, wir stehen beide in dem gleichen Dienst. Und übrigens, für Dienst steht hier das Wort Sklave sein. Wenn wir am Evangelium dienen, dann sind wir Sklaven des Herrn und wir werden auch häufig als Sklaven behandelt. Ja, Timotheus, wir werden verletzt. Wir sagen vielleicht, Herr, ich will dein Knecht sein oder deine Magd oder dein Sklave. Aber wenn es dann soweit ist, dann mögen wir es nicht. Möge der Herr hier Gnade schenken, dass wir das dann auch aushalten. Denn dann kannst du, dann können wir praktisch schmecken, was unser Herr in einer unvergleichlich tieferen Weise durchgemacht hat. Er wurde Sklave, er wurde Knecht. Und kommen wir nun, nachdem wir das gehört haben, zum zweiten Punkt, der ist dann wesentlich kürzer. Paulus weist darauf hin, dass jeder Dienst für Gott, der getrennt von dem Dienst am Evangelium ist, kraftlos ist. Ja, mehr noch, ein solcher Dienst, er zerstört die Gemeinde, er macht die Gemeinde kaputt. Es geht um die Ohnmacht des Dienstes des Gesetzes. Mein zweiter Punkt. Jetzt lesen wir in Vers 13. In all seinem fanatischen Eifer und in seinem Wissen war Paulus ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter. So sieht er sich jetzt im Rückblick. Ich lese nochmal diesen Vers 13. Der ich zuvor ein Lästerer, ein Spötter über das Evangelium, ein Verfolger, ein Frevler, ein Gewalttäter war. Aber, so schreibt er, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Sehen Sie, auch hier sollten wir Paulus nicht missverstehen. Der Apostel sagt nicht, Gott erwies mir Gnade, weil ich unwissend war. Paulus gibt hier nicht den Grund an, warum Gott ihm seine Gnade erwies. Nicht so ähnlich, wie man vielleicht zu einem Polizisten sagt, der einen anhält und dann antwortet, ich wusste nicht, dass auch hier noch 50 Kilometer Geschwindigkeitsbeschränkung gilt oder sonst was. Wenn man das sagen würde, würde der Polizist auch sagen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Paulus sagt hier auch nicht, ich wusste nicht und deswegen vergab mir Gott. Nicht, machen wir uns einmal die Situation klar. Paulus schreibt dieses an Timotheus. Und Timotheus dient in einer Gemeinde, in der die Gemeindeglieder verunsichert wurden von Leuten, die lehrten, wenn du mit Gott richtig in Ordnung kommen willst, den Weg der Gerechtigkeit finden willst, dann musst du noch das Gesetz halten. In dieser Frontstellung erwidert Paulus, Timotheus, ich will dir was sagen. Ich habe das Gesetz gehalten. Ich weiß also, worüber ich rede. Ich war sogar ein Eiferer für das Gesetz. Mehr als irgendjemand sonst im Judentum. Ich war Spitze. Ich habe sogar um des Gesetzes willen die Christen getötet. Und ich dachte, ich tue damit Gott einen Gefallen. Aber als mir dann der Herr offenbar wurde, und als er mir zeigte, was ich wirklich bin, da war eines klar. Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich bin nicht nur ein Ungläubiger, ich bin auch ein Unwissender. Ich hatte in Wahrheit keine Ahnung. Timotheus, die Leute, die sagen, dass der Weg der Gerechtigkeit das Halten des Gesetzes ist, sie haben das Gesetz nur zur Hälfte so gehalten, wie ich es einst gehalten hatte. Und weißt du, was ich daraufhin erkannt habe? Ich habe erkannt, dass ausgerichtet sein auf das Halten des Gesetzes, das hat mich geradewegs zu dem Gipfel eines Menschen geführt, der ein völlig Unwissender, ein völlig Verbohrter, Ungläubiger war, der in tiefster Verblendung ignorant war, nicht wusste, was er tut. Genau das war ich. Und wenn irgendjemand sich einbilden könnte, durch das Halten des Gesetzes könne er vor Gott gerecht werden, dann wäre ich das gewesen. Aber ich durfte erkennen, dass ich gerade dadurch total vernagelt war. Denn ich benötige eine Gerechtigkeit, die unabhängig vom Gesetz ist. Und genau diese Gerechtigkeit fand ich in der Verheißung des Evangeliums. Ich fand sie allein in Jesus Christus. Mein ganzes bisheriges Leben ist zu beurteilen als Unwissenheit. Meine ganze bisherige Frömmigkeit ist als Unglauben zu bewerten. Und eine solche Bilanz ziehen zu müssen über das ganze Leben, das war auch für Paulus unheimlich hart. Aber Paulus hatte es wenigstens erkannt, er hatte es wenigstens begriffen. Paulus hatte erfasst, dass er unfähig ist, Gutes zu tun, das Gesetz wirklich zu halten. Und so kann er schreiben, Timotheus, ihr müsst dort in Ephesus von der Erkenntnis erfasst sein, dass es nur einen einzigen Weg gibt, um vor Gott gerecht zu sein. Und das ist die Botschaft des Heilswerkes Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Und zwar allein darin. Um vor Gott gerecht zu sein, führt der Weg nicht über die eigenen Werke, sondern allein über das Werk Christi. Und solange man das nicht versteht, macht einen seine private Religiosität, auch seine private Spiritualität in der Konsequenz zu einem Lästerer, Verfolger und Frevler gegenüber Gott und seinem Werk in Jesus Christus auf Golgatha. Und darum ist es unmöglich, das Heilswerk Gottes auf Golgatha mit menschlichen Werken anzureichern, es gewissermaßen zu versuchen, damit zu vervollständigen. Das fungiert als Sauerteig und es macht dann alles zunichte. Und damit kommen wir zum dritten Punkt der Wortverkündigung. Die Übermacht des Werkes Christi. Ich lese dazu noch einmal Vers 14. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Die Gnade unseres Herrn, das meint, dass uns unsere Sünden vergeben sind, dass wir freigesprochen worden sind von der Strafe, die auf uns wie ein Fallbeil hätte herabfallen müssen. Aber die Gnade des Herrn, sie führt zu einem anderen Leben. Nicht in dem Sinn, dass sich irgendetwas substanziell bei uns ändert. Aber dein Leben, es hat eine neue Ausrichtung. Glaube und Liebe, mit diesen beiden Worten umschreibt es hier Paulus. Glauben, das ist die Richtung auf den dreieinigen Gott, das ist gewissermaßen die vertikale Richtung. Und Liebe, das ist die Richtung auf unseren Bruder, auf unsere Schwester, die horizontale Richtung. Glaube und Liebe, das empfängst du niemals außerhalb von Christus, sondern allein in ihm und seinem Werk. Leute, die da behaupten, um vor Gott gerecht zu sein, musst du noch das Gesetz halten, musst du noch dieses oder jenes tun. Die haben alles verdreht. Die haben alles auf den Kopf gestellt. Glaube und Liebe, das empfangen wir nur im Blick auf das Heilswerk Gottes auf Golgatha. Und wenn man sagt, das Gesetz zu halten ist der Weg, um in eine Beziehung zu Gott zu kommen, dann wirst du niemals dahin gelangen, dass du Gottes Befehl von Herzen erfüllst. Aber wenn du dich ganz auf das Heilswerk Christi wirfst, das der Sohn Gottes am Kreuz gewirkt hat, wenn dieses Werk dein einziger Ruhm, Halt und Trost ist, dann wirst du Gott glauben und deinen Nächsten lieben in Christus Jesus. Timotheus, hast du den Unterschied erfasst? Den Unterschied, ja den Gegensatz zwischen dem Dienst am Gesetz und dem Dienst am Evangelium? Hast du das verstanden? Frage an uns, haben wir das verstanden? Wenn jemand heute Morgen hier ist und meint, wenn ich mich gut verhalte, dann bin ich gerecht vor Gott, dann habe ich eine furchtbar schlechte Nachricht für dich. Du kannst vor Gott nicht gerecht sein durch deine Werke. Aber wenn dir klar ist, dass du vor Gott nicht durch deine Leistungen bestehen kannst, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Diese Nachricht lautet, Gott weiß das. Gott weiß, dass du vor ihm nicht gerecht sein kannst in eigenem Vermögen. Denn Gott weiß, wer du bist. Mehr noch. Gott weiß das nicht nur schon längst, sondern er hat in dem Werk seines Sohnes dafür gesorgt, dass du nicht vor ihm gerecht wirst durch deine eigenen Leistungen, durch deine eigenen Werke, auch nicht durch deine frommen Werke, auch nicht irgendwie als Zusatzleistungen, sondern dass du gerecht wirst und gerecht bist, einzig und allein, durch das Werk Christi. Amen.